Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei heute ganz alleine am anderen Ende der Leitung Tobi B. Grüß dich,
Phil.
Na, wie geht's Ihnen?
Irgendwie sind unsere Vorschauen immer nur noch im Duo in der letzten Zeit, oder?
Ja.
Paris war ich nicht dabei, Monaco ist der andere Tobi nicht dabei.
Mal sehen, was nächstes Mal passiert.
Vielleicht kommt Timo dann zurück oder sowas.
Das ist aber spannend, ja. Man weiß es nicht. Ja, so ist das. Das ist alles sehr eng gestrickt getaktet.
Ja, aber sonst geht's mir gut. Sonst ist alles bestens. Ich war jetzt am letzten Wochenende in Belgien beim WEC-Rennen.
Skifahren. Ach so.
Hätte man fast machen können.
Schön runter.
Oh, die ist ja unglaublich steil. Ich habe jetzt endlich verstanden, warum man Ardennen-Achterbahn sagt zur Strecke. Also ich habe es schon vorher verstanden, aber mal erlebt habe ich das. Das ist ja unglaublich. Also da geht's ja nur bergauf und bergab.
Schon krass, ne? Man sieht das im TV. Also man sieht das natürlich schon, aber wahrscheinlich gar nicht so krass, wie es in echt ist. Ich habe es auch noch nie in echt gesehen.
Tolle Rennstrecke. Muss man auf jeden Fall mal gewesen sein. Was hast du am Wochenende gemacht?
Ich habe am Wochenende gemacht. Am Samstag wollten wir eigentlich schön ins Legoland mit den Kinderchen, aber das Wetter war ganz schrecklich und dann sind wir doch nicht gefahren. Und am Sonntag waren wir bei Freunden auf einem 40. Geburtstag und haben da ein bisschen gefeiert. Und das war es auch schon. Ach ja, und ich habe noch einen sehr langen Podcast gemacht, wie meistens. 4,5 Stunden Patreon, 3,5 Stunden.
Boah. Ja. Na, aber über den Fiat will ja erzählt werden.
Ja, der Fiat 500e, feine Maschine. Also viele Leute haben sich sehr gefreut.
Wer davon mehr hören möchte, guckt einfach mal und hört einfach mal im Clean Electric Podcast nach. Wobei es, glaube ich, wenig Sinn macht, Werbung zu machen, weil jeder, der E-Pod hört, hört in, also meistens auch Clean Electric. Das will ich eigentlich sagen.
Eloquent wie immer. Sehr schön. Ja, ich glaube, es gibt eine gewisse Schnittmenge. Ich weiß es nicht genau, aber werden wir auch nie erfahren. Ist auch nicht so wichtig. Also wer Bock hat, kann natürlich immer gerne da reinhören.
Unbedingt.
Und muss ich mal wieder querplagen von der anderen Seite. Mal gucken, was passiert.
Tja.
Formel E nimmt ja auch Tempo auf, ne? Wird ja immer bekannter so langsam.
Eben. Und auch die Saison nimmt Tempo auf. Ey, wir haben noch 5 Rennen von 13. Wir sind schon lange über die Halbzeit hinausgeschossen. Und jetzt sind wir auch schon langsam bei der Hälfte der Europasaison. Also nicht ganz, aber es geht in die Schlussphase der Saison so langsam. Das letzte Drittel steht an und am nächsten Wochenende ist schon Monaco E-Prix.
Mhm. So schnell kann es gehen. Da können wir uns ja gleich ins Thema werfen. Monaco E-Prix, ne? Wir können ja noch die kleine, ich will es nicht mal News nennen, aber die kleine Nachricht am Rande, dass auch in Monaco Max Günther wieder für Felipe Nasr fahren wird.
Na, welche Überraschung.
Na, sowas, wer hätte das gedacht. Wir haben ja letzte Woche sehr lange darüber gesprochen, dass es eine total blöde Idee ist, was Dragon da macht mit zwei Fahrern und jetzt der eine doch und der andere nicht und man weiß auch nie, wer als nächstes nochmal fährt und das macht noch mehr Unruhe in so einem ohnehin schon eher unruhigen Team. Will ich jetzt gar nicht nochmal so groß aufziehen, das ganze Thema, aber Günther tritt wieder an, Nasr tritt nicht an und das haben wir letzte Woche schon für die beste Entscheidung gehalten, die man treffen kann in diesem Zusammenhang und ich glaube, das bleibt doch so, oder? Wird sich wohl kaum ändern, dass wir das anders sehen.
Ich denke auch nicht. Sportlich macht das so Sinn, dass Günther statt Nasr fährt. Letzterer hat nur 3 Renneinsätze bekommen, der könnte sich natürlich mit mehr Erfahrung, das ist in der Formel eher der Schlüssel zum Erfolg, Erfahrung, der könnte sich mit ein paar mehr Rennen unterm Gurt durchaus besser schlagen. Allerdings hat Günther eben die Erfahrung aus seinen inzwischen, lass mich lügen, 6 Rennen, oder? Der hatte die ersten 3 Rennen. 5 Rennen müsste der gefahren sein. Und jetzt kommt sein 6. Rennen in Monaco.
Insgesamt meinst du?
Ich glaube insgesamt, ja. Mhm. Naja, also Günther ist auf jeden Fall sportlich die richtige Entscheidung. Hat jetzt letztes Rennwochenende das beste Saisonergebnis von Dragon eingefahren. 10 Punkte mit aufs Konto genommen und jetzt will er natürlich noch mehr in Monaco. Und sportlich macht das nur Sinn, dass Günther statt Nasr fährt, der seines Zeichens lieber erfolgreich ist und das ist auch vollkommen okay in der IMSA Sportwagenmeisterschaft.
Ja, erfolgreich sein. Was gibt's Schöneres? Ist doch super. Jeder so, wie er will und so, wie es passt. Und wenn es für den Felipe passt, ich glaube, für den Max passt es total.
Glaube ich nämlich auch.
Der fühlt sich da wohl, wo er ist, glaube ich. Also, verrücktes Team hin oder her. Vielleicht für die ganz gut, glaube ich. Dass er, ich weiß nicht, ich glaube, so mega verrückt ist er nicht. Schon ein lustiger Kerl, aber nicht so nicht so schräg, wie die bei Dragon anscheinend sind. Aber ich kenne niemanden persönlich dort.
Hörempfehlung übrigens, E-Pod 100 mit Stargast Max Günther.
Ganz genau. Netter Typ. Schöne Grüße.
Netter Typ. Schönen Gruß, Max.
Genau, lass dir gut gehen im malerischen Monaco. Denn 4 Tage, 19 Stunden, 52 Minuten vom jetzigen Zeitpunkt an, dann ist es wieder soweit. Und wer sich gerade wundert, wer hat nochmal letztes Jahr Monaco gewonnen, kann ich dir sagen, keiner, findet nämlich nur alle 2 Jahre statt. Was ist da los?
Richtig.
Da kommt einem, glaube ich, eine andere Veranstaltung, von der ich nicht weiß, was es ist, irgendwie in die Quere in Monaco, ne?
Richtig, richtig. Das ist der historische Monaco Grand Prix, wo die alten Rennautos aus den 60ern, 70ern ausgraben und die nochmal um die Strecke heizen lassen. Die finden alle 2 Jahre statt, diese historischen Grand Prix. Und einfach um die Streckenposten, die ja in Monaco alle freiwillig da sind und nicht bezahlt werden, um die nicht unnötig zu belasten, hat man gesagt, ja, wir wechseln einfach jetzt ab mit Formel E und dem historischen Grand Prix. Formel 1 findet ja sowieso jedes Jahr da statt. Und in den ungeraden Jahren findet die Formel E mit ihrem Rennen da statt. Und in den geraden Jahren ist der historische Grand Prix dran. Und 2019 ist, als ich zumindest das letzte Mal kontrolliert habe, ein ungerades Jahr gewesen.
Ja, warte, ich versuche mal kurz Teil durch 2. Ja, ist ein ungerades Jahr.
Gut. Und deswegen ist die Formel E jetzt seit 2017 und seit 2015 jetzt zum dritten Mal in Monaco am Start.
Côte d'Azur.
Côte d'Azur.
Und was haben wir da? Die kürzeste Strecke im Rennkalender der Formel E. Was aber nicht daran liegt, dass die tatsächliche, ich sag mal, Grand Prix-Strecke in Monaco so kurz sei. Mitnichten ist sie das, sondern wie auch die letzten Male in Monaco wird wieder vor dem Berg nach rechts abgebogen und dann kommt man hinter dem Tunnel wieder raus, oder? Also ganz grob gesagt.
Ganz genau, ja. Das ist im Grunde genommen der letzte Sektor der aus der Formel 1 bekannten Rennstrecke. Nur gibt's dann eben Kurve 1, Saint-Devot, und wie Phil dann sagt, geht's danach bergauf Richtung Casino. Da biegen wir ein bisschen schärfer ab. Das ist schon fast eine Haarnadel, die erste Kurve, aus Erfahrung immer sehr, sehr eng und immer Potenzial für Kleinholz da gewesen. Und dann geht es unten auf der Avenue John F. Kennedy entlang, frontal auf das Ende vom Tunnel zu, bis zur Hafenschikane, die dann zu einer 180-Grad-Kehre wird. Und ab da ist es dann die Formel-1-Strecke wieder, mit Tabak, mit dem Schwimmbad, mit der Raskas. Und das dürfte Formel-1-Fans langer Zeit doch durchaus bekannt sein, dieser Teil der Strecke. Also im Grunde genommen Kurve 1 und der letzte Sektor der Formel 1.
Ja, tolle Sache. Also, wenn man es mag, ne? Ich habe ja an den Formel-1-Rennen in Monaco immer nicht gemocht, dass man so schlecht überholen kann dort. Und das ist ja nicht zwangsläufig, ja, es ist schon auch ein Hardcore-Formel-1-Problem, muss man mal sagen, wie es ist. Ist aber sicherlich auch für die Formel E nicht ganz unwichtig, denn wer in Monaco vorne steht, das gilt sicherlich auch für die Formel E, hat die besten Chancen auf den Sieg, ne?
Absolut.
So von hinten durchs ganze Feld flügen dürfte schwierig werden.
Absolut, das ist die wichtigste Qualifikation der ganzen Saison, würde ich fast schon sagen. In Paris war es ähnlich wichtig, vielleicht noch ein Ticken wichtiger jetzt in Monaco, weil es halt einfach kaum Stellen gibt, wo man überholen könnte. Kurve 1 sieht auf der Streckenkarte so aus, als könnte man überholen, ist aber in der Realität ein bisschen zu eng, um da wirklich was reißen zu können. Wenn, dann geht's nur mit Kontakt. Ich meine, damit hat die Formel E in diesem Jahr gar kein Problem mit kontaktreichen Überholmanövern. Aber Kurve 1 ist ein bisschen doll eng. Einzige wirkliche Möglichkeit ist Kurve 3. Das ist eben diese besagte Hafenschikane. Außen zwischen Kurve 3 und 4 ist dann die Attack Zone noch angebracht. Und die Raskas. Aber das kennt man aus der Formel 1, dass man da halt wirklich auch nur mit der dicksten Brechstange, die man gerade im Koffer hat, vorbeiziehen kann. Also gewagt geht es in die Raskas hinein, gekonnt geht es in Kurve 3 hinein, in die Hafenschikane. Ja, aber auch die ist keine wirklich gute Möglichkeit. Wir erinnern uns alle noch an das letzte Rennen, beziehungsweise nicht alle noch, aber ich erinnere mich noch ganz gut an das letzte Rennen, als da Jean-Éric Vergne und Nelson Piquet Jr. aneinander geraten sind in eben dieser Hafenschikane, weil es dann doch ein bisschen eng war.
So ist es nämlich. Die Attack Zone hat mich im Vorhinein noch mal ein bisschen beschäftigt und mich interessiert natürlich immer, wo werden sie denn die Kontaktschleifen zur Aktivierung des Attack Mode positionieren? Und ich hatte die eine frühere Version von Tobis Rennvorschau für den Monaco E-Prix gelesen und da stand noch drin, dass die E-Tech-Zone wahrscheinlich in der Boxengasse liegen würde, so dass man dann mit Speedlimiter und 50 km/h durch die E-Tech-Zone, durch die Boxengasse fährt. Da habe ich gedacht, what? Und jetzt ist wohl
jetzt
doch
nicht.
Wohl doch nicht so, genau. Nee, machen wir so, nee, machen wir anders.
Und auch die Attack-Zone wurde ja heftig debattiert, oder nicht debattiert, aber über die Attack-Zone wurde eine Menge geschrieben in der letzten Zeit. Es gab, wie gesagt, die Idee, dass man die in die Boxengasse verlegt. Die fände ich jetzt gar nicht mal so schlimm, die Idee. Klingt am Anfang natürlich absurd. Letzten Endes ist sie jetzt in Kurve 3 und 4 in der Hafenschikane, wie gesagt, gelandet. Aber die Idee mit der Attack-Zone in der Boxengasse, die fände ich gar nicht mal so wenig spektakulär. Das klingt, wie gesagt, absurd, durch die Boxengasse fahren zu müssen, um sich seinen doofen Attack-Mod zu holen. Aber man denke einfach mal an diese Menge an Zeit, die man da bei der Aktivierung verlieren würde. Der Führende, der dann im Zweifelsfall, ich weiß jetzt nicht, wie lange so eine Durchfahrt durch die Boxengasse dauert, aber ich schätze mal schon 20 bis 25 Sekunden, die man einfach, weil man durch die Boxengasse nur mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer von 50 km/h fahren darf, die man einfach verliert. Und wenn der Führende in den Attack-Mode geht, dann ist er auf einmal irgendwo im Verkehr des Mittelfeldes wieder. Mhm. Und das nähme dann eben tatsächlich Formen von einem Boxenstopp an, den man irgendwie takten muss, damit man nicht im Verkehr landet und dabei Zeit verliert und aufgehalten wird. Also strategisch wäre die Attack-Zone in der Boxengasse wirklich, wirklich cool gewesen. Andererseits, ja, es ist ein bisschen komplizierter so. Und die einfache Lösung, die wenig Streit vorherbringen wird, ist wohl die Attack-Zone in Kurve 3 und 4 zu packen. Außen in dieser 180-Grad-Kehre der Hafenschikane eben. Wie lange und oft man den Attack-Mode benutzen darf, wird die Rennleitung wie gewohnt immer erst eine Stunde vor Rennstart bekannt geben. Das war bisher immer die gleiche Anzahl, zweimal für jeweils 4 Minuten. Jeweils 4 Minuten. Ist natürlich doof, jetzt zu spekulieren, aber mich würde es nicht überraschen, wenn es das nochmal wäre.
Überraschender wäre es, wenn es anders wäre, ne?
Ja, eben. Vor der Saison hat man angekündigt, oh, immer anders und keiner weiß, wie lang und wie, ne? Und dann bei allen 8 bisherigen Rennen dieser Saison immer das Gleiche. War jetzt eher nicht so cool. Vielleicht wird es anders in Monaco, aber es könnte ganz genauso wahrscheinlich sein, dass es wieder 2 Aktivierungen für jeweils 4 Minuten 225 kW sind. Warten wir es ab, aber der Attack-Mode wird sicherlich wieder ein strategisches Element werden, das wir im Auge behalten dürften. Anders als in Paris wird man wieder mehr Zeit verlieren. Es wird nicht ganz Sanya sein, da hat man ja 2 bis 3 Sekunden tatsächlich verloren. Ganz so schlimm wird es vielleicht nicht, aber durchaus so, dass man, wenn man im engen Platzkampf ist, vielleicht schon Platz verlieren könnte durch die Attack-Mode-Aktivierung. Also wird spannend auf jeden Fall. Tobi aus der Postproduktion nochmal hier. Das Ganze, was wir zum Attack-Mode erzählt haben, ist natürlich vollkommener Schmarrn. Die Attack-Zone ist nicht in der Haarnadelkurve im Hafen platziert, sondern auf dem Weg zwischen der Haarnadelkurve, Kurve 4 ist das, und Tabak, Kurve 5. Kurz vor Tabak also die Attack-Zone und nicht an der Außenbahn der Haarnadel im Hafen. Sorry für den Fehler, dadurch verliert man selbstverständlich deutlich weniger Zeit, als wir das gerade dargestellt haben. Wie gesagt, es ist noch nicht ganz endgültig klar, wie die finale Streckenkarte aussieht. Das wird sich erst entscheiden, wenn die Formel E anreist und die Spulen in den Boden eingebaut werden. Voraussichtlich verliert man damit aber noch weniger Zeit, als ursprünglich vermutet. Und wie gesagt, das Wichtigste eben, die Attack-Zone ist nicht, wie ich es gerade dargestellt habe, in der Haarnadel, sondern auf dem Weg zwischen der Haarnadel und Tabak. So, weiter im Programm.
Attack Zone. Immer das Gleiche. Nicht immer das Gleiche haben wir ja auf den Siegertreppchen gesehen in diesen 8 Rennen. Ne? 8 Rennen, 8 verschiedene Sieger. Zuletzt hat Robin Freins gewonnen. Und der führt jetzt, nachdem er letztes Mal gewonnen hat beim E-Prix von Paris, mit 81 Punkten auch die Gesamtwertung an. Und zwar nur einen einzigen müden Punkt vor André Lotterer, der ihm da dicht auf den Fersen ist und sich sicherlich ganz gute Chancen ausrechnet für das Rennen in Monaco. Denn, wie wir wissen, wissen wir eigentlich gar nichts darüber. Ne? Letzten Endes also, keine Ahnung. Ich sag mal so, ich glaube schon, dass der Lotterer gute Chancen hat, sich da vorne irgendwie zu behaupten. Aber wir haben ja immer die Problematik mit Qualifying Gruppe 1, wo eben die Führenden der Meisterschaft antreten müssen und die haben immer die widrigen Umstände und finden das auch immer nicht so richtig geil. Das ist aber was letzten Endes dafür sorgt, dass wir so viele verschiedene Sieger sehen, weil es halt doch die ganze Startreihenfolge ein bisschen durcheinander wirbelt. Zuletzt kam jetzt dann öfter mal noch Regen dazu, was wir ja die ganzen letzten Saisons irgendwie gar nicht gesehen haben, haben wir in dieser Saison ja zuhauf gesehen. Für Monaco ist momentan die Wettervorhersage allerdings trocken, oder? Also umso wichtiger ist das wichtigste Qualifying der Saison.
Absolut, ja. Also je nachdem, welchen Wetterbericht man liest, kann die Regenwahrscheinlichkeit dann bis zu sehr optimistischen 20% hochgehen. Aber es sieht wohl so aus, als würde es zum Rennstart leicht wolkig sein und wohl sonnig und trocken. Also, naja gut, leicht wolkig und sonnig schließe ich irgendwie aus, ne? Also Sonne zwischen leichten Wolken und trocken vor allem eben. 20 Grad sind erwartet, also es wird ganz gutes Rennwetter eigentlich für die Formel E. Und umso wichtiger ist, wie du schon ganz richtig sagst, eben das Qualifying. Das kann man eigentlich nicht genug betonen, wie wichtig es ist, sich in der Qualifikation in eine gute Ausgangslage zu bringen. Man kann einfach nicht gut überholen. Schönerweise ist der Qualifying-Nachteil von Gruppe 1 nicht ganz so signifikant wie zuletzt in Paris. Es stehen natürlich ein paar Bäume an der Strecke, gerade auf dem Weg zwischen Kurve 2 und 3. Da wird's beim Herausbeschleunigen aus der langsamen Kurve 2 vielleicht ein bisschen tricky werden. Beim Anbremsen für Kurve 3 schon weniger. Ansonsten stehen eigentlich nur auf der Start- und Zielgeraden Bäume. Und der Rest ist eigentlich direkt am Hafen, an der Hafenkante, wo Bäume schönerweise eben kein Laub verlieren können oder mal Äste auf den Asphalt werfen. Das heißt, einzig und allein der Staub wird da eine Rolle spielen, der sich zwischen dem zweiten freien Training und dem Qualifying auf der Strecke absetzt. Ansonsten wird der Nachteil wohl nicht ganz so groß werden von Qualifying Gruppe 1 zu Qualifying Gruppe 2. Und erfahrungsgemäß ist der Unterschied zwischen den Gruppen 2, 3 und 4 dann nicht ganz so groß wie zwischen 1 und 2. Hm. Es wird eng werden im Qualifying, ganz ohne Frage. Wir sehen potenziell sogar die erste Rundenzeit von unter 50 Sekunden, weil Monaco eben so unglaublich kurz ist. Der aktuelle Streckenrekord liegt bei 53 Sekunden und 7 Zehnteln. 52 Sekunden, pardon, und 7 Zehntelsekunden. Das wäre, wenn ich mir anschaue, was die Gen 2 Autos schon vollbracht haben dieses Jahr, keine große Überraschung, wenn wir unter 50 Sekunden wären bei einer Runde.
Das ist kurz.
Es ist sehr kurz, ja. Und das wird halt richtig eng werden. Die letzten Qualifying-Zeiten wurden auch immer enger beieinander. Wir hatten, also zumindest in den letzten drei Rennen, wir hatten in Sanya, da lag der Unterschied zwischen dem Erstplatzierten in der Qualifikation und dem Letztplatzierten im Gruppenqualifying bei 1,7 Sekunden. In Italien bei 1,4 Sekunden, in Frankreich bei 1,0 Sekunden und eigentlich ist jetzt nur noch eine Formsache, dass in Monaco die eine Sekundenmarke fällt. Also Qualifying, das wollte ich eigentlich nochmal betonen, wird enorm wichtig sein. Und wer im Qualifying sich eben gut aufstellen kann, potenziell aus Gruppe 2, Fragezeichen, oder 3, da sind sehr hochkarätige Fahrer dabei dieses Mal. Wer sich da gut aufstellen kann, hat auch fürs Rennen gute Chancen.
Die Nissans starten ja beide in Gruppe 2, wenn ich mich nicht irre, ne? Da sieht's natürlich ganz gut aus. Die haben sich ja in den letzten Rennen auch schon als durchaus stark und schlagkräftig gezeigt. Gerade wo wir
aus
wo
Gruppe 3 sogar.
Gruppe 3 sogar, okay. Dann habe ich das falsch aufnotiert hier. Warte mal. Guck mal nach.
1 bis 5 ist doch Gruppe 1 und 2, ne?
Ja.
Und dann sind es jeweils 6.
Ja.
Also 1 bis 5, 6 bis 10. Und weil die Nissans auf den Plätzen 12 und 13 sind, sind
sie tatsächlich
in Qualifying Gruppe 3 dran. Die statistisch gesehen hat gar keine Aussagekraft. Aber statistisch gesehen kommt man am besten aus Qualifying Gruppe 3 in Superpole Shootout. Sei nur mal angemerkt.
Ja, guck mal an.
Und auch Pascal Wehrlein ist in der Gruppe.
Ja, der ist ja ohne, auf den wollte ich vorhin schon mal zu sprechen kommen, weil du nämlich gesagt hattest, NASA und Rookie und Erfahrung ist alles in der Formel E, das sag mal dem Wehrlein, der hat auch mit sehr wenig Erfahrung schon sehr große Szenen gezeigt, sag ich mal.
Und wie, also Wehrlein ist eingeschlagen wie ein Blitz in der Formel E, unglaublich, was der zusammenfährt in diesem Jahr, schon bei seinem zweiten Rennen eigentlich, das erste Rennen zählt ja nicht wirklich mit Marokko, wo er in der ersten Rennrunde aus dem Rennen gekegelt wurde und den Epri dann aufgeben musste wenig später. Deswegen sein zweites Rennen war dann Santiago Und ab da haut Wehrlein einfach einen nach dem nächsten raus. In Santiago ist er Zweiter gewesen, hatte Chancen auf den Sieg. In Mexiko hätte er gewonnen, wenn die Energie nicht ausgegangen wäre und er die Kurve nicht abgekürzt hätte, was dann zu einer Strafe geführt hat. Über Asien wollen wir gar nicht reden, das war für beide bei Hindras eine absolute Katastrophe. Und seitdem geht's performance-technisch wieder ein bisschen bergauf, zuletzt in Paris auf der entscheidenden Pole-Position gestanden, ne? Und dann allerdings disqualifiziert wurde, oder die Rundenzeiten wurden gestrichen von ihm in Frankreich, wegen zu niedrigen Reifendrücken. Wenn bei Hindra das nicht wieder passiert und wenn die den Fehler aus dem Weg räumen können, dann sehe ich Wehrlein ganz genauso wie die Nissans als heiße Kandidaten für die Super Pole und deswegen für die ersten drei Startreihen, aus denen man durchaus was reisen kann in Monaco.
Tja, schön, sind wir mal gespannt. Tobi W. ist ja nicht dabei, der macht ja normalerweise die verlässlichsten Voraussagen bei solchen Dingen. Wobei wir ja zuletzt im Tippspiel schon gesehen haben, dass seine wahrsagerischen Kräfte so langsam ein bisschen nachlassen. Ne? Aber gut, es verläuft alles wie alles im Leben. Ne? Bisschen rauf, bisschen runter, dann wieder ein bisschen rauf, wieder ein bisschen runter. Jetzt gerade hat er offensichtlich ein Vorhersagetief. Ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, weshalb er hier heute nicht aufgetaucht ist, damit er sich nicht festlegen muss auf irgendetwas. Also. Genau. Ja, oder das, ja. Angst oder Scham oder beides.
Auf und ab, das hat auch André Lotterer gehabt dieses Jahr, ne?
Viel ab aber auch.
Vor allem viel ab. Aber der ist einer meiner absoluten Favoriten für Monaco. Der war in Paris Zweiter, der war in Rom Zweiter, der war in Sanya gut dabei. In Hongkong hätte er gewinnen sollen, falls bis dann Bird ihm den Reifen aufgeschlitzt hatte. Und in Diriyah hätte er auch locker aufs Podium fahren können, wenn es nicht für die Durchfahrtsstrafe gewesen wäre. Lotterer ist einfach ein absoluter Top-Kandidat in diesem Jahr. Ist Zweiter in der Meisterschaft, einen mageren Punkt hinter Robin Freins, wie gesagt, und wartet immer noch auf seinen ersten Sieg. Auch Daniel Abt könnte mit einem Rennsieg übrigens auf Platz 8 momentan liegend die Führung in der Meisterschaft übernehmen. Alleine mit einem Sieg, der braucht noch nicht mal eine schnellste Runde oder die Pole Position. Abt könnte auch die Führung übernehmen in der Meisterschaft. Aber ein ganz heißer Kandidat ist eben André Lotterer, der als Zweiter natürlich in Gruppe 1 ran muss, dadurch natürlich schlechtere Bedingungen hat, aber erfahrungsgemäß ist der dieses Jahr ganz gut mit diesen Bedingungen zurechtgekommen. Und Lotterer hat im DS einfach wohl das beste Auto gefunden, das momentan auf der Formel E Startaufstellung steht. Und den muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben.
So ist es.
Wird Zeit für seinen ersten Sieg. Also es ist eigentlich ein Wunder, dass Lotterer noch nicht gewonnen hat dieses Jahr. Dennis hat mal gesagt, dass der vielleicht Meister wird, ohne ein einziges Rennen zu gewinnen. Das hoffe ich nicht. Lotterer hätte einen Rennsieg wirklich verdient. Ganz objektiv einfach. Lotterer, es wird Zeit, dass Lotterer mal ein Rennen gewinnt. Der wartet seit anderthalb Saisons inzwischen auf seinen ersten Rennsieg. Und der liegt in der Luft und das schon seit Monaten eigentlich. Womöglich klappt es ja in Monaco. Sollten es abwarten. Aber Lotterer geht ganz ohne Frage als einer der Top-Favoriten in das Wochenende.
Ich bin gespannt. Wann gucken wir uns das denn an, Tobi Leinchen? Soll ich mal hier die TV-Zeiten schnell runterbeten?
Oh, bitte gerne.
Mach ich mal. Das erste freie Training beginnt um 8 Uhr bis 8.45 Uhr. Das zweite freie Training beginnt um 10.30 Uhr bis 11 Uhr. Dann wird spannend um 12 Uhr mit dem Qualifying. Und das Rennen beginnt um, Achtung, 16.30 Uhr. Nicht 16 Uhr wie normalerweise zuletzt, sondern 16.30 Uhr diesmal. Auch die Übertragung im Fernsehen und im Internet ist ein bisschen nicht so gediegen dieses Mal, fürchte ich. Denn das Rennen bekommen wir nur zu sehen auf Eurosport 2, beziehungsweise, ja, ist natürlich Bezahlfernsehen. Es wird wohl Fahrrad gefahren auf Eurosport 1, habe ich gesehen. Und das erste zeigt aber das Rennen, richtig? Die ARD.
Ganz richtig.
So richtig mit TV oder Livestream, weiß man nicht.
Nee, so richtig im TV. Richtig, das erste Hauptprogramm, Sportschau. Danach machen die dritte Liga, vorher kommt Wem mit wie Wissen oder sowas. Und das erste zeigt die Formel E zum ersten Mal in dieser Saison im Hauptprogramm.
Na, das ist ja mal was. Allerdings fangen die tatsächlich die Übertragung auch erst an, wenn das Rennen startet. Wenn ich Qualifying oder sowas sehen will, dann bin ich wahrscheinlich beim ersten nicht an der richtigen Stelle. Dann muss ich mich irgendwo anders bedienen.
das kommt immerhin auf Eurosport 1, das Qualifying.
Oh, das ist kompliziert. Also, ich gucke freies Training entweder bei Facebook oder auf YouTube. Ich schaue das Qualifying auf Eurosport und das Rennen.
Eins? Auf Eurosport 1?
Eurosport 1, ja genau. Das Eurosport, das jeder irgendwie auch haben kann, ohne dafür bezahlen zu müssen. Und das Rennen schaue ich dann im TV beim ersten Programm.
Oder bei Eurosport 2, richtig, ja.
Genau, oder Eurosport 2, oder Eurosport Player.
Oder Eurosport Player.
Oder ich, da kann man sowieso im Ausland, da kann ich YouTube auch Rennen gucken, ne?
Nicht in jedem Ausland, aber in einigen Ausländern.
In manchen Ausländern, Auslanden.
Ja. In fernen Gefilden.
Ja, ja, ich freue mich schon, hab das ja schon mal gesagt, ich freue mich schon drauf, wenn man sagt, Rennen zur Zeit, wie wir sie kennen, auf dem Sender, der es immer zeigt. Oder in dem Internet an der gleichen Stelle wie immer. Keine Ahnung. Ist mir immer noch zu kompliziert. Diesmal ist es ganz extraordinär kompliziert. Wer es nochmal genau wissen will, kann natürlich bei uns auf eformel.de nachschauen. Oder guckt bei fiaformulae.com, glaube ich. Da kriegt man auch immer die Infos, wo in seinem Land und zu welcher Uhrzeit man sich die einzelnen Sessions angucken kann.
Und wir haben natürlich auch unseren LGT Live-Ticker dabei. Da gibt's sowieso jede Session. Das ist die Adresse eigentlich, wo man sich nicht irgendwie umgucken muss, wo es jetzt die nächste Session in der Übertragung gibt. Es ist natürlich in Textformat, na klar. Aber unser Live-Ticker ist für jede einzelne Sekunde auf der Strecke dabei. Da gibt's auf jeden Fall Content.
Das ist immer gut. Wenn mal irgendwas nicht geht, der Live-Ticker geht immer. Das immer. Wissen auch die vom Fernsehen und sind dafür sehr dankbar. Ja, so sieht's aus, Rubilein. Gibt's noch was zu Monaco zu sagen? Ich glaube, wir haben es alles abgedeckt, oder?
Ich denke doch auch.
Na dann, lass uns noch einen Fakt rausjagen, bevor wir uns Richtung Ende der Sendung bewegen. Feuer frei!
Angriff!
Der Formel E Fakt der Woche.
Und du darfst dir wieder drei Optionen aussuchen. A, B oder C, Phil?
B.
B. Der Hase ist eines der drei Nationaltiere Monacos und hat eine Höchstgeschwindigkeit, die ich inzwischen... 70 km/h waren es, die habe ich nicht vergessen. Und das finde ich sehr beachtlich, 70 km/h für so einen Wahnsinn. Feldhasen. Damit bräuchte der 1 Minute 31 um die Formel-E-Rennstrecke in Monaco.
Abgefahren. Da habe ich jetzt wahrscheinlich von den drei Nationaltieren, also ich meine... Das ist halt so, auch so typisch Monaco, ne? Immer von allem das meiste. Wer braucht ein Wappentier oder Nationaltier? Wir haben drei. Was sind denn die anderen? Sind die schneller oder langsamer als der von mir gewählte Hase?
Langsamer.
Ah ja, das ist schon mal gut. Was ist das zweitschnellste Nationaltier von Monaco?
Willst du das wirklich wissen? Ja, halt dich fest. Die Maus. Monaco hat echt die lächerlich, also Monaco, ne? Ganz im Ernst, ihr seid ein cooles Land und so, ne? Ich weiß, ihr habt keine Steuern und so, da ist immer sonnig und immer Sommerwetter, Côte d'Azur, bla bla bla. Aber Monaco, wir müssen über eure drei Nationaltiere reden.
Wir haben die Monacos genommen, die übrig waren, oder?
Der Igel, der Hase und die Maus.
Was?
Das tierische Triumvirat. Der Igel, das habe ich auch noch aufgeschrieben, 15 Minuten 8 für eine Runde, der Hase 1,31 und die Maus 8 Minuten 9. Eine Runde auf der Formel-E-Strecke. Aber im Ernst, Monaco, komm. Ihr seid ein cooles Land, Stadtstaat, super klein. Monaco, ganze Fläche, halb so groß wie das gesamte Tempelhofer Feld, der Flughafen, wo dann der EPRI danach stattfindet in Berlin. Monaco wird zweimal auf das Gelände, also nicht das Vorfeld, wo die Strecke steht, sondern der gesamte Bereich vom Flughafen Tempelhof. Monaco passt da zweimal rein. Ihr seid ein cooles Land, ne? Aber eure drei Nationaltiere, kommt schon. Hase, Igel, Maus?
Also ich glaube, die gab es echt im Ausverkauf. Die waren einfach übrig, die drei.
Also das sind ja wohl die lächerlichsten Nationaltiere, die ich je gehört habe.
Ja.
Andere haben so einen großen Adler oder gefährliche Tiere, ein Leopard, ein Löwe, eine Giraffe, coole Tiere einfach.
Eine Giraffe.
Und dann nimmt sich Monaco Igel, Hase und Maus. Ach, das ist mir nicht verständlich, aber naja, hier, das war der Fakt der Woche, Freunde.
Verrückt. Das ist ja mal echt verrückt. Ich bin ja so froh, dass ich den Fakt der Woche hier in den Notizen immer nicht aufklappe, um nicht zu wissen, was kommt. Ist einfach viel besser, wenn man es nicht weiß. Das geht euch Hörern natürlich immer so, aber ich hätte es ja auch lesen können. Aber habe ganz schnell gelernt, am besten ist es, wenn man es ganz frisch genießt in dem Moment, wo es passiert.
Was hatten wir sonst noch für Tiere eigentlich in unseren Fakten der Woche? Wir haben doch den Panda gehabt für Hongkong. Noch was anderes für China?
Wir hatten noch einen Wolf, war das war nicht China, oder?
Der Wolf war Rom. Hatten den Falken für Derea.
Ja. Das muss ich doch mal
klicken. Ach nee, hatten wir nicht. Wir hatten doch Kamel und Dromedar. Das Rennkamel und Renndromedar für Saudi-Arabien und Marrakesch.
Genau.
Und Santiago weiß ich aber nicht mehr, was wir da hatten. Und Mexiko auch nicht. Der tierische Fakt der Woche.
Wir hatten jedenfalls den Axolotl irgendwann noch. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
Das war Mexiko.
Das war Mexiko, ne?
Ja.
Axolotl, der war von Lottl, Mexiko.
Ohne O. Mit O.
Warte mal. Ach so, ja, genau. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß noch, meine Tochter wusste es richtig und ich habe es immer falsch gesagt. Und ich sage es weiterhin falsch.
Sonst kriegst du von den Tierbesitzern was auf die Finger.
Ja.
Oder wirst vom Axolotl gebissen oder sowas.
Der Axolotl. Ich fand den Text so gut, ne? Irgendwie der Axolotl, der hässliche mexikanische Schwanzlurch. Das ist schon auch hart alles.
Ja, das ist schon hart.
Ja, aber es ist wahr. Alles daran ist tatsächlich einfach wahr. So ist
tierisch
das halt.
Gut.
Tierisch gut. Das tierische Triumvirat, was man nicht alles lernt hier.
Dafür ist das ist E-Pod mehr wert, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Tja,
denn
so.
Mehrwert machen wir nicht nur in der Pew & Pause Show. Aber wenn man die will, Tobi Lein, wo kriege ich die?
Dann guckt man vorbei auf patreon.com/epod und hört da, was wir in der Pre- und Post-Show, der Kram, der sonst weggeschnitten wird bei unseren Podcasts, der da besprochen wird. Heute ging es um Kekse, vor allem um Doppelkekse. Und das war sehr unterhaltsam, wie ich fand. Lohnt sich einfach mal reinzuhören in die Pre- und Post-Show. Gleichermaßen das Formel-E-ABC. Ich wiederhole es jede Woche, aber es lohnt sich wirklich, das Formel-E-ABC. Einfach mal reinhören und genießen.
Genau. Danke all jenen, die da schon sind. Kommt vorbei, schaut's euch an. Und ansonsten sind wir tatsächlich fertig für heute. Ich sag mal danke, Tobilein.
Danke, Phil.
Wir hören uns wieder nach dem Rennen in Monaco. Sind noch gut 4 Tage. Das halten wir aus.
Gerade so noch.
Ah, die Woche ist rum wie nix. Weißt ja, wie das ist. Seit du nicht mehr in der Grundschule bist, ist auch das Leben einfach schneller geworden, ne? Weißt ja, wie es ist.
Oh ja, ganz schlimm.
Ja. Dann lass uns jetzt mal hier zumachen und dann machen wir noch ein bisschen Post-Tour. Bis zum nächsten Mal. Schönes Rennen. Macht es gut.
Viel Spaß beim Rennen. Ciao, ciao.